was Tübingen bewegt.
Unter der Rubrik Das Sprachrohr kommen die Leser und Leserinnen des Schwäbischen Tagblatts Tübingen zu Wort.
Die Volkszählung bewegt Tübingen noch immer. Wir haben letzte Woche Volkmar Kleinfeld zitiert, der sich über das unnötig hohe Porto bei der Rücksendung der Unterlagen ärgerte. Christine Stumpf aus Tübingen ist das weniger wichtig. Ihr ist mehr am Datenschutz gelegen.
Mir persönlich ist es ziemlich egal, dass ich den Zensusfragebogen in normalem anstatt in dem mitgelieferten DIN A4-Umschlag zurückschicken und dadurch Porto sparen könnte. Gar nicht egal ist mir die Selbstverständlichkeit, mit der von Seiten des Gesetzgebers die anfallenden Portokosten aus dem Zuständigkeitsbereich der statistischen Landesämter ausgelagert werden, unabhängig von der Höhe. Und ganz übel stößt mir auf, dass in dem Fragebogen für Wohnungseigentümer, den alle, nicht nur 10% der Wohnungseigentümer erhalten haben, im Falle vermieteten Wohnraumes nicht nur die Anzahl, sondern auch die Namen von zwei erwachsenen Mietern erfragt werden. Es wird also von Amts wegen verlangt, Auskunft über Dritte ohne deren Wissen zu geben. Bei einer lückenlosen Beantwortung dieser Frage könnten sämtliche Mieter der Bundesrepublik eine Adresse zugeordnet werden. Laut beigefügtem Infoblatt werden die Daten aus der Gebäude- und Wohnungszählung für die Stadtentwicklung und für wohnungspolitische Entscheidungen auf kommunaler Landes- und Bundesebene von großer Bedeutung sein. Für die statistischen Grundlagen hierfür genügt meines Erachtens die Anzahl der Personen einer Wohnung. Wozu also die Namen?
Erich Gutmann, ebenfalls aus Tübingen, bezieht sich in seinem Leserbrief direkt auf den eben gehörten Kommentar von Christine Stumpf.
Und ganz übel stößt mir auf, liebe Christine Stumpf, wenn Ihre erwachsenen Mieter sich ordentlich beim Bürgeramt angemeldet hätten und alle anderen dies auch getan hätten, dann könnte man sich die Volkszählung sparen. Wer seine staatsbürgerlichen Pflichten versäumt, der muss ja kontrolliert werden, hat sogar ein Bußgeld verdient.
Von der Volkszählung zum Müll. Alexander Meyer schreibt über die Tübinger Altpapiersammlung.
Heute Morgen war es wieder soweit. Die drei unglücklichen Umstände, warme Sommernacht, freitagabendliches Innenstadtgelage und Altpapierabfuhr am Samstag trafen aufeinander. Als ich zur Arbeit fuhr, bot sich mir gegen 5.30 Uhr ein Bild der Verwüstung. Zwischen Busbahnhof und Wilhelmstraße zahllose Papierstapel, auseinandergerissen, in alle Himmelsrichtungen verteilt, die Kartons in verkehrsgefährdender Weise auf die Straße geworfen. Ein einsamer Mitarbeiter der Stadtreinigung versuchte nahe der alten Post dem Chaos Herr zu werden. An die Vernunft der oftmals alkoholisierten Randalierer ist kaum zu appellieren. Von der Polizei ist ebenso kaum zu verlangen, Altpapierstreife zu fahren und auch die Stadtreinigung hat schon so genug zu tun. Deshalb möchte ich die Stadtverwaltung und die Entsorgungsunternehmen bitten, doch zu überlegen, ob man die Altpapiersammlung nicht auf einen Wochentag legen kann, an dem am Abend zuvor keine allzu großen Exzesse stattfinden, also nicht gerade den Samstag. Dies würde die Situation sicher entschärfen. Wenn sich dann noch, wo zeitlich möglich, die Bürger entschließen könnten, ihr Altpapier erst an jenem Morgen vor die Tür zu stellen, an dem es abgeholt wird, dann wäre viel gewonnen.
Wir bleiben beim Müll. Den gibt es auch am Hirschauer Baggersee. Sollte es aber nicht, findet Ulla Schick aus Rottenburg.
Ich frage mich, ob es bei uns in Baden-Württemberg zulässig ist, dass eine Stadt einen Natursee zu einem offiziellen Badesee umgestaltet und nicht zur Beseitigung der Fäkalien und des Mülls verpflichtet ist.
Gute Frage. Beantworten können wir sie nicht. Darum machen wir noch eine andere Baustelle auf. In Lustnau. Mit dem Leserbrief der Tübingerin Lisa Fischer.
Entsetzt musste ich lesen, dass die Nürtinger Straße dicht gemacht wird. Ich wohne mit meinem Sohn und meiner WG im Mischgebiet Unterer Werd. Bisher habe ich die Wege mit Bus und Fahrrad zurückgelegt. Als wir hierher zogen, fuhr der letzte Bus der Linie 20 um 19.46 Uhr. Dann kam eine für uns sehr schöne Probephase, in der wir Freitag und samstags abends mit dem Nachtbus angebunden waren. Wegen geringer Auslastung wurde dies jedoch nach der Probephase wieder eingestellt. Und nun seit Januar 2011 wurde uns auch der letzte reguläre Bus am Abend gestrichen. Der letzte Bus fährt nun um 19.16 Uhr vom Hauptbahnhof Richtung August-Bebel-Straße. Wenn ich also später unterwegs bin, fahre ich Fahrrad mit meinem Fahrradanhänger, was den Neckarübergang beim Ruderverein unmöglich macht, da dieser mit Fahrradanhänger nicht zu überqueren ist. Als ich letzte Woche mittwochs gegen 20 Uhr mit meinem Fahrrad das Stauwehr überquerte und den Heimweg zurücklegte, überholten mich in diesen 20 Minuten drei Stadtbusse auf Betriebsfahrt, die ihre Busse hier direkt in meiner Nachbarschaft bei Kocher und Tybus abstellen. Da frage ich mich, ob es denn nicht möglich ist, diese Busse nicht leer, sondern als Linie 20 zurückfahren zu lassen. Wir und unsere Nachbarn hier wären dankbar. Nun habe ich nach langem Ringen einen Kindergartenplatz für meinen Sohn in Lustenau bekommen und lese heute mit Entsetzen, dass der einzige mit Auto- und Fahrradanhänger befahrbare Übergang vom Mischgebiet Unterer Werd nach Lustenau einfach gesperrt wird. Ja, darüber bin ich sehr verärgert und fühle mich ins Abseits gedrängt.
Vorschläge zur Stadtplanung macht auch Winfried Brugger, die Tübinger Südstadt betreffend.
Wenn ich mir in der Zeitung das Übersichtsfoto ansehe, das das Planungsareal zur Aufwertung des südlichen Stadtzentrums zeigt, dann fällt mir auf, dass hauptsächlich die Interessen des Kraftfahrzeugverkehrs und der Kommerztempel ventiliert werden. Eine seit vielen Jahren immer wieder angeregte Idee wurde nie weiter verfolgt, eine Fußgängerallee vom Bahnhof direkt zur Börse zu führen. Diese soll schnurgeradeaus vom Bahnhof am Uhlandenkmal vorbei zur Börse führen. Von dort weiter nach rechts zu Hölderlinturm und Stiftskirche, nach links zu Rathaus und Schloss. Zwei zu gestaltende breite Fußgängerbrücken, eine davon als Doppelung des Indianerstegs, über die Neckararme kosten sicher nicht die Welt und die Ämter zur Bewahrung des historischen Stadtbilds finden sicher einen Weg, die notwendigen Veränderungen mitzutragen. Die neue Fußverkehrsführung durch die Allee zur alten Börse bedeutet eine Steigerung der Lebensqualität. Wichtige historische Gebäude liegen links und rechts an der Strecke. Menschen, die sich auf dem Weg von oder zur Altstadt nicht über die Eberhardsbrücke und die Neckargasse quetschen wollen, haben eine eigene, ruhige, gesunde und grüne Wegstrecke und unterwegs einen hervorragenden Blick auf das Altstadtensemble. Diese bürgerfreundliche und innovative Änderung soll meiner Meinung nach vehement eingefordert werden.
In den Nachrichten am Montag haben wir vom Vortrag über Energiesparen bei der Gartenarbeit berichtet. Hermann Löh will das kritisch in den größeren Zusammenhang einordnen.
Manuel Haus will Nutzer fürs Energiesparen in der Gartenarbeit sensibilisieren. Dafür gebührt ihm Respekt. Trotzdem sollte man, auch als Redakteur, ein paar Sachen hinterfragen. Herr Haus suggeriert, dass Gartengeräte einen wahnsinnigen Energieverbrauch haben und wenn alle auf manuelle Geräte umstiegen, zwei Atomkraftwerke eingespart werden könnten. Also eine Runde schlechtes Gewissen. Leider geht das dann doch nicht so einfach. Man kann mit einer Kilowattstunde etwa 600 Quadratmeter Rasen einmal mähen. Wer hat überhaupt eine so große Rasenfläche und wer mäht mehr als 10 bis 15 Mal im Jahr? Das entspricht einem Bruchteil des Standby-Verbrauchs eines einzigen weniger sparsamen Geräts oder dem Standby-Verbrauch von einem bis zwei sehr sparsamen Geräten, während ein einzelner Kühlschrank 10 bis 30 Mal so viel verbraucht im Jahr. Auf Atomkraftwerke umgerechnet entspricht das ein paar Stunden eines einzigen Reaktors für ganz Deutschland, aber da bei eher schönem Wetter und am Wochenende gemäht wird, sollte dann eh genug Solarstrom zur Verfügung stehen. Natürlich macht auch Kleinvieh Mist, aber es gibt doch deutlich wichtigere Baustellen fürs Energiesparen. Trotzdem, vielleicht ist ja ein Handmäher ausreichend, aber bitte nur, wenn man wirklich etwas Neues anschaffen muss.
Beschließen wollen wir, was Tübingen bewegt, heute mit einem Appell fürs Radio. Nun gut, im Grunde ist es nur eine Warnung vor zu viel Fernsehen. Hörenswert ist sie trotzdem. Uwe Brauner aus Tübingen findet:
Der Gehirnforscher Manfred Spitzer kann vor dem Kinderfernsehen nur warnen. Wer als Dreijähriger einer gewissen Dosis Fernsehen ausgesetzt war, kann nach mehrjähriger Inkubationszeit plötzlich Lernstörungen mit 7 bekommen, beweist eine seiner Studien. Eine neuseeländische Studie belegt sogar, dass Kinder durch frühes Fernsehen der Fähigkeit beraubt werden können, später ein Studium erfolgreich abzuschließen. Aber auch Erwachsene sind gefährdet. Verführerische Stimmen der Fernsehansage buhlen um unsere Ergebung in wohlig zurückgelehnte, freiwillige Fremdbestimmung. Quotenstarke Sender räumen unter der Versprechung großer Erlebnisse jede Nacht in einem landesweiten Raubzug heimlich Millionen von Konten fürs Lebenszeit ab. Die Erfüllung scheint prompt. Ein Knopfdruck genügt und der ganze Kopf schwimmt in Szenarien, Abenteuern und Heldentum. Zwar macht sich in einem solchen Dasein als Sofakartoffel mit zunehmender Garzeit ein schales Gefühl breit, doch bis zur Erkenntnis, dass sich so nichts weniger Fatales als das Verschwimmen der Konturen des eigenen Wollens und Gestaltenkönnens anfühlt, reift es meist nicht. Stattdessen lässt man sich weiter treiben im ewigen Strom der medialen Liturgie, sucht Trost als Glied einer unsichtbaren Gemeinde und verliert die Kraft zur Partizipation an jeder sichtbaren, ganz wie der seditative Regierungsteil eines Gerhard Schröder es für eine rechte Schnarchokratie vorsah. In ihr wird das kulturelle und politische Vergessen organisiert, indem das Fernsehen die Geschichtslosigkeit des immer Aktuellen zelebriert.